Schönen guten Morgen darf ich euch wünschen. Ja, wir haben die einmalige Gelegenheit, obwohl es schon so lange her ist, Jesus über die Zeit, die die Jünger bei ihm waren, zu begleiten und hautnah mitzuerleben, was da alles passiert ist. Und das ist möglich, weil einige seiner Jünger Aufzeichnungen gemacht haben über das, was geschehen ist. Und es ist eine spannende Sache und deswegen haben wir gesagt, schauen wir wieder einmal in eines der Evangelien und so sind wir unterwegs im Johannesevangelium, wie die meisten wissen. Und heute haben wir das Kapitel 7, ein ganz großer Abschnitt, den wir natürlich nicht durchgehend lesen werden. Schaffen wir nicht, weil da sprengt die Zeit. 53 Verse ist ein bisschen zu viel, aber ich möchte euch einfach bitten, lest es zu Hause nochmal durch. Ich kann wirklich nur abschnittsweise das so ein bisschen zusammenfassen, dass sich ein vernünftiger Handlungsstrang für die heutige Predigt ergibt. Aber es sind viele wertvolle Schätze drinnen, die heute bei der Predigt nicht gehoben werden können. Die dürft ihr selber ausgraben und tiefer schürfen. Und ja, dieses Kapitel 7, worum geht es da? Ein bisschen was muss man dazu erklären, denn in Kapitel 7 steht ein sehr, sehr großes und bedeutendes Fest an. Es ist ein Pilgerfest, wo Tausende und Abertausende Gläubige nach Jerusalem kommen, um dort das Laubhüttenfest zu feiern. Und das steht kurz bevor, es hat noch nicht begonnen, aber es steht kurz bevor. Und dieses Fest dauert 7 Tage lang mit einer großen Festversammlung am Anfang und am Ende, aber auch dazwischen dauert dieses Fest noch an. Und es war mit zweierlei Bedeutungen belegt. Zum einen war es ein Erntedankfest, das für die Weinlese und für die Ernte und für die Früchte des Feldes gebracht wurde. Entschuldigung. Und ja, auf der anderen Seite auch haben die Leute nicht in normalen Herbergen gewohnt oder in Unterkünften, sondern sie haben sie wirklich einfache Hütten und Laubhütten gemacht. Einerseits gab es solche Erntehütten durchaus auch auf den Feldern während der Erntezeit, aber vor allem wurde das Fest auch dazu genutzt, um sich an die Wanderschaft in der Wüste zu erinnern, wo man gesagt hat, Gott hat uns 40 Jahre durch diese Wüste begleitet, wir haben keine festen Unterkünfte gehabt, sondern in Zelten und nomadisch gelebt und auch daran wollte man sich erinnern bei diesem Fest. Und dann kam noch etwas ganz Besonderes, das für uns heute auch wesentlich sein wird. Bei diesem Fest wurde jeden Tag ein großer Krug Wasser über dem Brandopferaltar auch ausgegossen und geopfert. Dieses Wasser hatte einerseits, man wollte damit auch Regen erbitten für die nächste Saison, für die Wachstumssaison vor der Ernte, die ja quasi, wie soll ich sagen, nach der Ernte ist vor der Ernte, wer landwirtschaftlich unterwegs ist, weiß das. Also es ist nicht so, Ernte und jetzt haben wir die nächsten 20 Jahre Ruhe. Und da hat man wirklich gebeten, dass Gott lebensspendendes Wasser bringt und segnet und da hat man dieses Wasseropfer auch gebracht. Und man hat dieses Wasseropfer nicht nur als äußerliche Bitte für den Regen gesehen, sondern durchaus auch im Zusammenhang mit diesem Text von Jesaja, den der Stefan vorgelesen hat, wo es eben heißt, es war ein Text, der den Jesaja vorausgesagt hat, wann Israel wieder gesammelt wird und wo es heißt, und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt, doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mich nicht grauen, denn Gott, der Herr, ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Und eben im Vers 3 heißt es dann, und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Also auch sozusagen, man hat durchaus noch eine geistliche Dimension auch in dem Wasseropfer gesehen. Das führe ich deswegen so aus, weil es dann doch auch Bedeutung hat für uns und unseren Text, was da noch passieren wird. Ja, das soweit zu diesem großen Fest, das angestanden ist und man kann sich vorstellen, dass da wirklich zugegangen ist. Weiß nicht, ob jemand einmal am Donauinselfest war, von der Menge der Menschen her, vielleicht waren es nicht gar so viel, weil ich glaube, da sind ein paar Millionen unterwegs, wenn man alles zusammenzählt, aber auch vielleicht nicht an einem einzigen Tag oder zur gleichen Zeit. Aber ich werde vielleicht schon mal gewesen sein, vor der Corona-Zeit, bei diesem Stadtfest in Mistelbach, wo es da wirklich ein Gedränge gibt und ein Geschiebe gibt und alle unterwegs sind, wenn sie frei haben. Und man darf sich das durchaus von der Ansammlung so vorstellen. Also da war schon ein bisschen was los. Und in unserem Text heute steht es bevor, es hat noch nicht begonnen und seine Brüder sagen, na Jesus, du wirst ja auch dorthin gehen und wirst endlich einmal ein bisschen einen Auftritt haben dort und wirst auch einmal sagen, was Sache ist, weil du behauptest ja, du bist der Messias und du drängst ja da in der Öffentlichkeit, das ist doch eine gute Gelegenheit, da sind ein Haufen Leute da und ist doch klar, wenn du was zum Sagen hast, dann nutzt doch diese Chance und nützt diesen großen Auftritt. Und Jesus winkt aber ab, also hat das Fest noch nicht begonnen, aber es heißt, Jesus sagt, alles zu seiner Zeit. Ich werde schon auftreten, wenn es passt. Brauche euch einen Zuspruch nicht, ich weiß, was ich tue. Und es steht auch drinnen, dass seine Brüder gar nicht so überzeugt waren von dem, was Jesus behauptet und getan hat. Aber das ist so eine Geschichte. Die Brüder gehen dann hin zu dem Fest, auch viele Juden sind schon dort. Auch Jesus geht hin, aber im Heimlichen. Das heißt, er hat dort jetzt noch nicht vor, seinen großen Auftritt da bei dem Laubhüttenfest zu machen. Er geht auch hin. Und es heißt, erst im späteren Verlauf aber tritt er wirklich öffentlich auf, predigt in Jerusalem und im Tempel und spricht dort mit den Menschen. Aber obwohl er am Anfang noch nicht öffentlich auftritt, es gibt viel Aufregung, es gibt viel Gerede, weil man hat schon viel gehört über diesen Jesus, die einen sagen, boah, also der ist wirklich, der hat was Besonderes, das ist ein Prophet. Und manche sagen, nein, der ist mehr, der ist wirklich dieser Christus, dieser Messias, auf den wir warten. Und andere sagen wieder, der macht nur die Leute narrisch. Der macht nur die Leute narrisch und ist ein Volksverführer sondergleichen und so, da wird herumgemurmelt und geredet, ohne dass überhaupt Jesus noch öffentlich aufgetreten ist. Ja, und wir beginnen nun, nachdem wir ein bisschen mehr wissen, den Hintergrund und was da alles passiert, bei Vers 14. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Sehr gut. Und da heißt es, als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kennt dieser denn die Schrift? Er hat doch nicht studiert. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Und damit meint er Gott Vater natürlich. Er sagt, mein Wissen habe ich nicht auf einer Universität erworben, sondern es kommt vom Höchsten selbst. Der hat mir die Autorität und dieses Wissen gegeben. Und er sagt, wenn jemand seinen Willen tun will, den Willen des Vaters, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede, also ob ich mir selber irgendwie was zusammenfantasiert habe und philosophiere. Wir springen wieder ein bisschen weiter. Wie gesagt, die Stellen dazwischen sind nicht unwesentlich, aber es wird ein bisschen zu viel, lest es zu Hause nach, es lohnt sich. Und da sprachen etliche von Jerusalem, weil nachdem Jesus das gesagt hat, entspinnt sich ein bisschen ein Diskurs, ob er wirklich diese Autorität hat. Dann sprachen etliche von Jerusalem, ist das nicht der, den sie töten wollen? Denn die Obrigkeit der Juden stellt ihm nach, eben weil sie sagen, okay, der bringt das durcheinander, außerdem heilt er am Sabbat, was nicht erlaubt ist, und das tut er und jenes tut er. Das ist eigentlich nicht das, was uns taugt und was wir eigentlich glauben, das richtig ist. Und jetzt sagen die, da sprachen etliche von denen in Jerusalem, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und sie, er redet öffentlich und sie sagen ihm nichts. Haben etwa die Obersten wirklich erkannt, dass dieser in Wahrheit der Christus ist? Dann kommen wieder einige Diskurse und Geschichten. Auf jeden Fall diese ganze Stimmung und die Diskussionen und der öffentliche Auftritt von Jesus und was darüber gesprochen wird, führt dann dazu, dass es heißt, die Pharisäer hörten, dass die Menge diese Dinge über ihn, über Jesus murmelte. Darum sandten die Pharisäer und die obersten Priester Diener hin, also da gab es so Tempelwachen und Diener, um ihn zu ergreifen. Und dann der große, große Schluss. Am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Aber Jesus stellt hier einen ganz unglaublichen Anspruch bei diesem Laubhüttenfest, wo sich so viel um Wasser dreht, um Regen, um lebensspendendes Wasser, auch eine geistliche Dimension dazukommt, wie wir sie in Jesaja hören. Und Jesus sagt, wenn ihr wirklich ein sozusagen erfolgreiches Wasseropfer unter Anführungszeichen bringen wollt, sagt es ein bisschen anders, dann kommt zu mir. Und das sagt er mitten im Tempel auf dem Laubhüttenfest und da heißt es dann weiter, viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, dieser ist der Christus. Andere sagten, kommt der Christus denn aus Galiläa? Weil Jesus sehr viel in Galiläa unterwegs war. Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Wir wissen, dass Jesus dort geboren ist, aber irgendwie ist das noch nicht durchgedrungen oder konnte man das noch nicht überprüfen oder manche haben es noch nicht. Und es entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, doch legte niemand Hand an ihn. An einer anderen Stelle heißt es, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Und nun das große Finale. Diener wurden ausgesendet, um endlich diesen Jesus zu ergreifen. Und nun kamen die Diener zu den obersten Priestern und Pharisäern zurück und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr nicht mitgebracht? Wir haben euch doch geschickt, dass diesen Jesus einkassiert und endlich einmal herbringt. Und jetzt seid ihr ohne den Jesus da? Was ist los mit euch? Und die Diener antworteten, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr auch verführt worden? Glaubt auch einer von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn? Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem Fluch. Da sprach Nikodemus, und den kennen wir schon, weil er schon einmal bei Jesus war und sich bei ihm Rat eingeholt hat. Und Nikodemus war einer dieser hohen Priester oder bei diesem Rat dabei. Da sprach Nikodemus zu ihnen, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer von ihnen war. Richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut. Das heißt, er nimmt da Partei für Jesus und sagt, liebe Leute, wir müssen zumindest einmal anhören, was er zum Sagen hat. Und die anderen waren natürlich ein bisschen erbost. Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und siehe, kein Prophet ist aus Galiläa. Und so ging jeder in sein Haus. Also es ist eine wirklich sehr, sehr spannende und aufregende Geschichte, zumindest spielen sich bei mir da sehr, sehr viele Szenen und sehr, sehr viele Bilder ab im Kopf. Dieser Text hat eine enorme Spannung. Ist fast ein, ich möchte fast schon sagen, fast schon ein bisschen ein Krimi, ja, wie es dazugeht. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch spüren könnt, diese Spannung, die da entsteht. Da tritt Jesus auf, mal kann er frei reden, mal wird er bedrängt und die Leute verwickeln ihn in Streitgespräche und wollen ihn eigentlich überführen und wollen da mit ihm eigentlich zu Gericht gehen. Andere sind ganz begeistert. Ich stelle mir vor, dass das wie ein Hexenkessel ist, wo die Gefühle aufgebrodelt haben, wo die Menschen hin und her gerissen waren, emotional, und das Ganze irgendwie so eine Eigendynamik bekommen hat, die nicht mehr so richtig durchschaubar und berechenbar war, wo man immer dann genau gewusst hat, was passiert eigentlich da noch alles während dieser Zeit. Und dann kommt dieser Jesus auch noch daher und sagt, eigentlich stellt er das Wasseropfer der Priester in Frage. Also Jesus stellt nicht grundsätzlich die Opfer und all diese Situationen in Frage, die im Alten Testament geschildert ist. Er weiß, das ist auch mit seinem Vater akkordiert, aber er sagt, eigentlich löse ich das ab. Das ist nur eine vorübergehende Geste gewesen, etwas, das mich ankündigt, so wie der Johannes der Täufer den Jesus angekündigt hat und gesagt hat, ich taufe mit Wasser, aber da kommt einer, der mit Geist tauft, und der ist es eigentlich, und auf den schaut es. Und bei der Taufe ist der Geist herabgefahren und man hat gehört, das ist mein geliebter Sohn. Und eigentlich sagt Jesus, das ist schon gut, was ihr bisher gemacht habt, aber es ist nur so wie beim Johannes, dem Täufer sozusagen, der halt da als Prophet aufgetreten ist und auf Jesus hingewiesen hat, so ist das auch etwas, das ich jetzt ablöse, einfach weil ich beauftragt bin vom Vater. Und er sagt immer wieder, ich nehme mir das Recht nicht selbst heraus, sondern ich möchte dem Vater dienen. Es geht nicht darum, dass ich immer was ausdenke und so ein philosophischer Guru werde. Ich möchte den Willen des Vaters tun, und er hat mich auch beauftragt, hierher zu kommen. Und er sagt eigentlich, liebe Leute, ihr opfert das ist recht und schön, aber wenn ihr wirklich Ströme lebendigen Wassers haben wollt und wenn ihr wirklich aus dem Vollen schöpfen wollt, im wortwörtlichen Sinne, aber auch im übertragenen Sinne, dann bin ich die richtige Adresse, das sagt Jesus. Und das ist eigentlich schon ein enormer Anspruch, den er hier stellt. Und für den Hohen Rat und die Priester ist das eine wahnsinnig schwierige Situation, eigentlich eine untragbare Situation. Sie haben die geistliche Autorität und da kommt jemand, der nicht nur sagt, liebe Leute, ich stelle eure Ansprüche in Frage, ich stelle eure Theologie in Frage, ich stelle eure Autorität in Frage. Und nicht nur sagen, ich habe was anderes, sondern er sagt nicht nur, ja, ich habe was gleich Ebenbürtiges oder ich streite mir jetzt das mit euch aus, er sagt, ich stehe eigentlich über euch. Ich bin der von Gott Gesandte und eigentlich bin ich euer Chef. Ich meine, genau genommen kommt es dorthin. Und das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig. Und die sagen jetzt, ja, puh, er hebelt das bisherige System eigentlich komplett aus. Und nicht nur die oberste Führung, auch die Öffentlichkeit und die Gläubigen selbst sind teilweise mit diesen Forderungen überfordert. Und was mir sehr gut gefallen hat, der Christian hat vorige Woche die Predigt gehalten und er hat gesagt, wenn Jesus kommt, gibt es keine Kompromisse. Er hat das gesagt, ja, es gibt nicht eine ein bisschen schwanger, hat er mal gesagt, sondern nur schwanger oder nicht schwanger. Und er hat auch verglichen Jesus mit dem Schwert, das trennt. Nicht Jesus, der uns von Haus aus sozusagen da wegen unserer Geschichten, die nicht hinhauen im Leben, verurteilt, sondern das Schwert insofern hat er das Bild gebraucht, das trennt. Du kannst irgendwie nur für Jesus sein, aus der Überzeugung heraus, dass er diese Hoheit hat, oder du kannst eigentlich nur sagen, geht gar nicht. Und es ist natürlich schon so, wo Jesus in unser Leben kommt, und das betrifft uns nach 2000 Jahren genauso, geht es uns ein bisschen wie den Gläubigen und den hohen Priestern, wenn Jesus wirklich an die Tür klopft, da ist es wirklich so, dass wir angestammtes Denken, dass wir viele Dinge über Bord werfen müssen, dass wir herausfordernde Fragen bekommen und dass Dinge, die für uns selbstverständlich sind, ganz massiv in Frage gestellt werden. Und da ist es egal, ob du Hohepriester bist oder Buschauffeur oder Lehrer oder Schüler, es ist egal. Wenn Jesus anklopft, klopft er mit der Autorität Gottes an und stellt dir wirklich unangenehme und lästige Fragen. Und Jesus lässt es nicht durchgehen, dass wir mit irgendwelchen bewährten, aber schlechten Gewohnheiten kommen oder mit irgendwelchen Traditionen oder mit irgendwelchen selbst ausgedachten Mustern. Er hat den klaren Auftrag, uns von Gott zu erzählen, und zwar so, wie er ist und nicht so, wie wir wollen, dass Gott sein soll. Und das ist das Problem. Und das fordert uns so heraus, dass Jesus Gott darstellt, wie er ist und uns dadurch herausfordert. Und wir werden da schon auch auf eine Probe gestellt. Und natürlich, ich sage auch ganz ehrlich, wenn jemand so heftig an unsere Tür klopft, haben wir schon auch die Aufgabe zu prüfen, ist der Richtige oder nicht? Darf der das überhaupt? Wir brauchen sozusagen sowas schon wie einen geistlichen Hausdurchsuchungsbefehl. Wir brauchen nicht jemanden, der bei uns heftig an die Tür klopft, einfach die Tür öffnen im übertragenen Sinn. Und damals, wie hat das damals funktioniert? Wie konnten die Leute damals feststellen, dass Jesus wirklich diese Autorität hat? Er hat sie dargestellt, indem er viele, viele Prophetien aus dem Alten Testament auch erfüllt hat, und die Leute konnten das überprüfen, und viele dieser Prophetien waren ihnen bekannt. Er hat Dinge gemacht, die einem gewöhnlichen Menschen nicht möglich waren. Er hat gezeigt, dass er auch die Schöpfung im Griff hat. Er hat gezeigt, dass er Kranke heilen kann. Er hat mit einer unglaublichen Vollmacht gepredigt, wo die Leute gesagt haben, sowas haben wir noch nie gesehen. Aber er hat, wie gesagt, das auch belegt durch sein Tun und Handeln. Und vor allem, es ist ihm immer darum gegangen zu sagen, letztendlich muss die Ehre dem Vater gehören. Und das war es, wo die Leute die Möglichkeit hatten, das zu prüfen. Und was die Leute dann stutzig gemacht haben, waren zum Beispiel so Sachen, wie sie gesagt haben, du sagst, du kommst vom Himmel, wir wissen aber, du bist da irgendwo in Galiläa, bist aufgewachsen. Wir kennen ja deine Familie. Deine Brüder kennen wir, deine Mutter kennen wir. Ja, vom Vater hören wir da nicht mehr viel, vielleicht ist Josef da schon verstorben. Aber es war in der Öffentlichkeit, zumindest sein Stiefvater war es, genau genommen. Die Leute sagen, naja, wir kennen die ja. Wie kannst du behaupten? Und Jesus sagt, ja, das stimmt. Das ist auch ein Teil meiner Biografie. Aber da gibt es noch einen anderen Teil meiner Biografie. Und den belege ich durch das, was ich tue an großartigen Dingen. Und den könnt ihr sehen, wenn ihr mir zuhört, wenn ihr an Gott glaubt. Und also es gab die Möglichkeit, das auch zu überprüfen. Er sagt nicht einfach, ich behaupte und mir müsst es glauben, ganz wurscht, was ich tue. Wie ist das heute? Heute ist es so, dass wir jetzt Jesus nicht mehr direkt sehen können, aber, und das ist das, was wir am Anfang gesagt haben, wir haben Augenzeugenberichte. Und wir haben Leute, die dabei waren und denen es wichtig war, das niederzuschreiben, und die gesagt haben, das ist ein phänomenales Ereignis und wir müssen das festhalten für die Nachwelt. Und natürlich kann ich jetzt zweifeln, ist das gelogen oder das kann ich überall, das kann ich bei der Kronenzeitung und beim ORF, alles kann ich anzweifeln. Aber ich möchte schon betonen, dass die Leute, die das niedergeschrieben haben, nicht groß Geld gemacht haben damit oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil, die haben unglaublich viele Schwierigkeiten gehabt. Die sind eigentlich verachtet worden, verfolgt worden, teilweise eingesperrt worden, vertrieben worden. Die sind letztendlich teilweise getötet worden dafür. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sowas schreibe und abliefert, nur damit ich eine coole Story habe. Das tue ich mir nicht an, wenn ich nicht sage, das habe ich wirklich miterlebt und das ist wahr. Also irgendwann gibt es dann auch Grenzen. Also ich kann mir nicht vorstellen, ja, vielleicht einer, dass er sagt, ja, aber da nicht in dem Ausmaß, wo das Zeugnis niedergelegt wurde. Das macht doch keiner, dass er sagt, das gebe ich mir. Für das, das nicht wahr ist und das, also das sind schon Zeugnisse, die für mich Gewicht haben. Und wo ich sage, ja, das hat zählt für mich schon. Und es gibt etwas auch sehr Großes, das Jesus ausspricht. Ich denke, es hängt wirklich davon ab, ob wir bereit sind, uns für Gott zu öffnen. Ich habe auch, bevor mich Jesus wirklich zu sich hingezogen hat, immer wieder mal die Bibel gelesen, habe grundsätzlich ein relativ vernünftiges Bibelwissen, und ich nenne es wirklich Bibelwissen, in Form von kognitiv und intellektuell gehabt und eine gute Übersicht. Aber wie Jesus dann wirklich in mein Leben hereingekommen ist, ist sozusagen dann plötzlich vieles hat eine ganz andere Bedeutung und eine wesentlich tiefere bekommen. Es ist wirklich so, dass wir in dem auch begleitet werden, wenn wir dann uns öffnen Gott gegenüber und wenn wir dann die Schrift nachher lesen, da tun sich ganz andere Dimensionen auf. Also es ist auch so, dass das von Gott selbst begleitet wird. Ja, Jesus geht es nicht darum, ein neuer Guru zu werden oder irgendeine neuartige Philosophie da irgendwie breit zu treten und irgendetwas zu verkündigen, das er sich selbst ausgedacht hat. Ihm geht es wirklich um die Ehre Gottes, ihm geht es darum, Gott bekannt zu machen und ihm geht es um den Willen Gottes. Und er fordert uns eigentlich immer wieder heraus, mit ihm das auch zu teilen. Ihm geht es darum, dass wir Gott wieder kennenlernen, in diese Beziehung zu Gott hineintreten. Ihm geht es wirklich auch darum, dass wir diesem Gott begegnen, der sich zwar nicht verändern lässt, so wie wir das gerade brauchen, so ein Handtaschengott, so den ich ein bisschen einstecke in das Taschel und wenn ich ihn brauche, ziehe ich ihn hervor und er ist eh immer da und er ist genauso wie ihm will, sondern er sagt schon, Gott ist, wie er ist, aber er fordert uns auch auf zu sagen, Gott ist ein Gott, der seine Schöpfung, die er gemacht hat, liebt, der den Menschen liebt, der eigentlich das Beste für diese Welt will und er möchte uns einladen, wieder in diese Beziehung hineinzukommen und ihm zu begegnen. Und das ist Jesus wichtig. Es geht aber nur, wenn wir Gott so sehen, wie er wirklich ist und ihn auch anerkennen, wie er ist. Das wissen wir auch von anderen Beziehungen. Wenn wir mit einem Menschen in Beziehung leben, dann funktioniert die Beziehung, wenn wir den so annehmen können, wie er ist. Dann kann ich wirklich von Beziehung reden. Wenn ich dauernd herumdoktert und das musst anders machen und da musst denn und dieses und jenes. Und auch wir können nur in eine vernünftige Beziehung treten, wenn wir Gott annehmen, wie es ist. Und er macht es auch so. In dem Moment, wo wir sagen, ja, nicht, dass unser Leben unverändert bleibt, aber er nimmt uns einmal so an, wie wir sind. Auch er macht es so. Und die große Frage für uns heute, und das darf jeder für sich prüfen oder anschauen oder immer wieder drüber nachdenken, und dazu möchte ich euch auch ermutigen. Welchen Gott suchen wir? Welchen Gott suchst du? Suchst du einen Gott, der zu deinem Leben passt und zu deiner Weltanschauung, dann geht es uns letztendlich wie diesen Hohepriestern und diesen Pharisäern. Weil da ist dann wirklich kein Platz für Jesus. Wenn du einen Gott suchst, der zu deinem Leben passt, dann wird es schwierig. Dann ist er eine Bedrohung und dann wirst du ganz schnell überlegen, wie du ihn loswirst. Oder lässt du dich darauf ein, suchst du Gott einfach so, wie er ist? Suchst du den Gott, der vielleicht am Anfang unangenehme Fragen stellt? Der ein bisschen lästig ist, wenn er anklopft und aufdringlich? Der vielleicht auch sagt, so bin ich und nicht anders? der aber auch die Perspektive zeigt, die er hat für dich. Ja, und darf dir Jesus begegnen als der, der er ist? Dann würde ich sagen, mache es wie Nikodemus, der hat auch seine Zweifel und Fragen gehabt. Aber er ist zu Jesus gegangen. Er hat gesagt, das verstehe ich nicht. Aber ich möchte mit dir darüber reden. Und ich möchte da weiterkommen. Weil Nikodemus war es schon wichtig, der hat vielleicht nicht alles verstanden und wir verstehen ja auch nicht alles, aber dem war es schon wichtig, eine gute Beziehung zu Gott zu haben. Für den war es nicht einfach eine oberflächliche Geschichte oder irgendwas, was er sich aus Tradition angeeignet hat. Es war ihm wirklich wichtig, eine gute Beziehung zu Gott zu haben. Und deswegen ist er hingegangen. Er wollte es wirklich verstehen. Ja, die Geschichte in Kapitel 7 fordert uns alle nach wie vor heraus. Und sie fordert uns heraus, demütig zu sein. Und ja, nicht die hohe Priester unserer Tempeln zu sein, sozusagen, die da fest in ihrem Sessel sitzen und schauen, dass uns ja nichts, dass ja nichts wackelt beim Sessel. Und ja, ich möchte einfach bitten, dass wir uns auch immer wieder zur Rede stellen lassen, aufrütteln lassen, dass wir uns auch immer wieder Jesus nähern und stellen, auch den unangenehmen Fragen, weil ich möchte noch einmal daran erinnern, er ist es, der eigentlich diese Ströme lebendigen Wassers hat. Und er ist es eigentlich, der sagt und zu Recht sagt, wenn ihr wirklich Ströme lebendigen Wassers wollt, wenn ihr wirklich einen Quell der Freude und Kraft wollt, dann bitte kommt zu mir und geht nicht irgendwo anders hin. Kommt zum Schmied, geht nicht zum Schmiedel. Gell? Ja, vielleicht nur kurz bitten. Herr, ja, wir sehen, wie aufregend diese Abläufe waren und die Geschehnisse waren und wir fühlen uns durch diese Berichte da mitten hineingezogen. Und es macht uns aber, stellt uns auch vor Augen, wer du wirklich warst und wie du gelebt hast und was dir wichtig war. Herr, ich danke dir für dieses Zeugnis. Ich möchte bitten, dass du uns immer wieder herausforderst und nachgehst und dass du viele Menschen, die dich nicht kennen, dass du dich ihnen in den Weg stellst und dich bekannt machst mit ihnen, Herr. Wir bitten, dass sie ihre Herzen öffnen können und in dir nicht nur die Herrlichkeit und Größe erkennen können, sondern auch die Liebe und Barmherzigkeit, die in dir wohnt. Amen.